André Holstein, Professor für ältere Schweizer Geschichte und vergleichende Regionalgeschichte der Universität Bern, hat sich bereit erklärt, mir einige Fragen zur Reformation und Konfessionalisierung in der Eidgenossenschaft zu beantworten. André Holstein, 2019 feiern wir 500 Jahre Reformation. Als Ereignis dient 1519 der Eintritt Huldrych Zwingli in die Zürcher Kirche. Wenn wir jetzt 2017 in Deutschland das Jubiläumsjahr verfolgt hatten, kam da ziemlich bald die Frage, ja, was feiern wir dann? Und eine gewisse Kritik an diesen Jubiläumsfeierlichkeiten. Darf man sich das in der Schweiz auch fragen? Und wenn ja, inwiefern könnte man Kritik an diesem Jubiläumsjahr anbringen? Mhm.
Ja, richtig, also 2017 war ja schon ein Mega-Reformationsjubiläum und jetzt werden sich wahrscheinlich zu Recht viele Leute fragen, Moment, jetzt schon wieder 2019. Ich denke, dass diese Beobachtungen zeigen, dass Jubiläen nicht so sehr oder nicht hauptsächlich etwas mit der Vergangenheit und mit der Geschichte zu tun haben, sondern mit dem Bedürfnis, sich erinnern zu wollen. Also Jubiläen sind Erinnerungsanlässe und die fallen nicht einfach so vom Himmel, sondern sie werden gemacht. Da gibt es immer Akteure, da gibt es Gruppen, die bewusst, gezielt beschließen, wir wollen uns erinnern an etwas. Und ich denke, man versteht diese Jubiläen eben, wenn man in erster Linie mal danach fragt, wer hat wann ein Interesse, woran zu erinnern. Und das Ereignis von 1517 oder von 1519 reklamiert ja keine Erinnerung für sich. Kann es ja gar nicht, weil es ist vergangen und niemand von damals lebt heute noch.
Gibt es denn Alternativen zu 1519?
Aus der Sicht des Historikers würden sich meines Erachtens mindestens so sehr andere Jahre aufdrängen, denn man darf nicht vergessen, dass natürlich mit dem Beginn der Predigttätigkeit von Zwingli auf der Kanzel des Großmünsters nicht einfach eine Reformation angeschoben wird, sondern er beginnt zu predigen. Wir wissen ja relativ lange nur indirekt, was er predigt, was die Inhalte sind. Und ich denke, dass auch die reformationsgeschichtliche Forschung das so sieht, dass im Grunde genommen die reformatorische Bewegung als solche, also als eine breitenwirksame Bewegung, ab 1522, 23 eine Rolle zu spielen beginnt. Das ist 1522 ist das Jahr, wo die Anhänger Zwinglis und Zwingli selber in Zürich so mit einer Reihe von spektakulären Grenzüberschreitungen eigentliche Skandale inszenieren und Wurstessen in der Fastenzeit, Priester, die mit Frauen in eheähnlichen Verhältnissen zusammenleben, Nonnen und Mönche, die aus den Klöstern austreten, erste Kritik am Zehnten und auch Verweigerung von Zehntabgaben durch Bauern, durch Dörfer, dann auch erste Kritik an den Bildern und erste auch Bilderstürme, also Angriffe, gewaltsame Übergriffe auf Heiligenbilder und auf Kruzifixe. Da kommt wirklich eine gesellschaftliche Dynamik und kulturelle Dynamik in Gang, die dann dazu führt, und das wäre dann vielleicht eine zweite Möglichkeit für einen historisch sinnvolleren oder angemesseren Ursprungsmoment, führt dann dazu, dass der Zürcher Rat als Obrigkeit das Bedürfnis verspürt, in Zürich, in der Stadt, auch auf der Landschaft wieder für Ruhe und Ordnung zu sorgen, nachdem eben diese Grenzüberschreitung für sehr viel Unruhe, für sehr viel Streit und Hader gesorgt haben. Und zu diesem Zweck beruft er ja auf Januar 1523 eine erste Disputation nach Zürich ein. Ein Gespräch also, bei dem Zwingli mit einem Vertreter des Bischofs von Konstanz sich über zentrale Glaubensfragen austauscht, wo es aber vor allem auch um die Frage der Autorität geht, also um die Frage, wer hat überhaupt die Kompetenz, in Glaubensfragen zu entscheiden. Und der Zürcher Rat urteilt im Anschluss an dieses kontroverse Gespräch, dass Zwingli in seiner Predigt des Evangeliums fortfahren kann. Er stützt also gewissermaßen Zwinglis Auffassung des Schriftprinzips und damit gewinnt gewissermaßen dieser Zürcher Reformator politische Rückendeckung. Und meines Erachtens ist das natürlich eine ganz entscheidende Etappe, weil von dem Moment an Zwingli und seine Anhänger gewissermaßen politischen Schutz von Seiten der Zürcher Obrigkeit genießen und von dem Moment an die Zürcher Obrigkeit sich auch mit Zwingli ins selbe Boot begeben hat. Das heißt, es entsteht von da an spätestens auch eine Interessensallianz, eine politische Allianz zwischen der Obrigkeit und dem Theologen und Reformator. Also 1523 wäre durchaus auch ein Datum. Es kämen noch andere in Frage. Es dauert von 1523 nochmals 2 Jahre bis 1525, bis gewissermaßen die theologischen Grundsätze, die reformatorischen theologischen Grundsätze dann auch Verfassungswirklichkeit werden in Zürich mit einer neuen Eheordnung, mit einer neuen Gottesdienstordnung. Also das muss alles noch umgesetzt werden, Entfernung der Bilder. 1525 wäre so ein Moment, wo wichtige Neuerungen dann auch beschlossen und umgesetzt sind. Und wenn man den Horizont dann noch über die Stadt Zürich und die Landschaft Zürich hinaus ausweitet, hat man auch, denke ich, gute Gründe, um vielleicht auch 1528 als Jubiläumsaufhänger vorzuschlagen, weil 1528 Bern die Reformation annimmt.
Zürich und Bern bringen mich gleich zur nächsten Frage. Zwischen den beiden Kantonsgebieten liegen die Grafschaft Baden und die Freien Ämtern, die seit 1415, seit der Eroberung des Aargaus, von den Eidgenossen als gemeine Herrschaften verwaltet wurden. Welche Bedeutung kam diesen gemeinen Herrschaften während der Reformation und während der Konfessionalisierung zu?
Ganz grundsätzlich muss man festhalten, dass die Bedeutung sehr groß war. Die gemeinen Herrschaften werden aufgrund ihrer strukturellen und machtpolitischen Implikationen und Voraussetzungen eigentlich so zu Schauplätzen einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Altgläubigen und Neugläubigen. Das hat damit zu tun, dass in den Kerngebieten der Eidgenossenschaft, also in den einzelnen Orten, die Konfessions- und Religionsfrage im Verlauf der 1520er Jahre relativ rasch einmal geklärt wird. Wir wissen spätestens mit dem Zweiten Kapperle Krieg 1531, welche Orte beim alten Glauben bleiben, welche Orte reformiert werden. Zwei Ausnahmen gibt es, Glarus und Appenzell, die gemischt konfessionell bleiben und wo sich die Konfessionsfrage dann noch über viele Jahrzehnte hin ziehen wird. Das heißt, wir haben in den Kerngebieten der Eidgenossenschaft dann relativ bald einmal klare Grenzen, nicht aber, und das macht eben die Bedeutung der gemeinen Herrschaften aus, nicht in diesen Gebieten der gemeinen Herrschaften. In den 1520er Jahren waren die gemeinen Herrschaften noch erst recht so Hotspots der religiösen Auseinandersetzung gewesen, im Aargau, aber sehr stark auch im Thurgau, im Rheintal auch, weil sich in vielen Gemeinden, in den gemeinen Herrschaften, die reformatorische Bewegung festgesetzt und ausgebreitet hatte und wir eigentlich in diesen Räumen immer von gemischt konfessionellen oder gemischt religiösen Voraussetzungen ausgehen müssen. Das heißt, wir haben eigentlich in den Dörfern beide Strömungen vertreten. Und der Landfrieden 1531 wird dann eben eine Lösung finden, die zwar den Stand der reformatorischen Entwicklung garantiert, aber eine weitere Ausdehnung nicht mehr zulässt, währenddem die katholischen Bevölkerungsteile in den gemeinen Herrschaften eigentlich rechtlich gesehen durch den Landfrieden die Möglichkeit erhalten, verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Das heißt, durch die Niederlage von Zürich und Bern im Zweiten Kappeler Krieg entsteht eine Situation, in der die zwei mächtigsten Städteorte machtpolitisch eigentlich ins Hintertreffen geraten, beziehungsweise der Mehrheit der kleinen altgläubigen Orte ausgeliefert sind. Und das bildet so einen Stachel im Fleisch dieser Eidgenossenschaft, der bis ins 18. Jahrhundert hinauf wirksam bleiben wird, weil Zürich und Bern immer alles oder sehr viel daran setzen werden, diese Ungleichbehandlung der protestantisch reformierten Bevölkerungsteile in den gemeinen Herrschaften rückgängig zu machen. Und deswegen würde ich so ein bisschen diese gemeinen Herrschaften konfessionspolitisch ja so als Schauplätze eines innereidgenössischen Kalten Krieges bezeichnen, der ja zwei-, dreimal durchaus auch zum heißen Krieg eskaliert, wenn wir an den ersten und an den zweiten Vilmergekrieg denken. In anderen Fällen waren die eidgenössischen Orte kurz davor, in einen Krieg einzugreifen gegeneinander, einen Krieg loszutreten. Die Truppen waren schon mobilisiert, die Pässe waren besetzt, also man hatte schon die ganzen Vorkehrungen getroffen, und dann gelang es doch eigentlich erfreulich oft, bevor es zum Äußersten kam, durch Schiedsgerichte, aber vor allem auch durch eidgenössische Vermittlung, die Konflikte dann irgendwie zu handeln. Also der langen Rede kurzer Sinn. Diese gemeinen Herrschaften haben eine enorme Bedeutung, weil dort Konflikte ausgetragen werden, die eigentlich unter den eidgenössischen Orten stillgestellt sind durch den Landfrieden.
Sie haben jetzt darauf hingewiesen, auf dieses Spannungsverhältnis und die Konflikte. In der Literatur kann man aber auch lesen, dass gemeine Herrschaften durchaus einen Kohäsionsfaktor stellen für die alte Eidgenossenschaft. Also ist dieses ambivalente Bild dieser Untertanengebiete berechtigt, oder anders gefragt, wo liegt vielleicht dieser Kohäsionsfaktor dann?
Genau. Also wichtig, dass dieses Element jetzt noch dazukommt, denn die erste Frage zielte gewissermaßen auf die eine Seite der Wahrheit, was unbedingt zu ergänzen ist durch eben die andere Seite der Medaille. Andreas Würgler hat ja in seiner großen Arbeit über die Tagsatzung bereits festgestellt, dass, und das ist auch von der früheren Forschung Hans-Konrad Peyer etc. so gesehen worden, dass die gemeinen Herrschaften sehr früh eine stark kohäsive Wirkung für dieses sehr disparate, heterogene Gebilde Eidgenossenschaft besaßen. Die Tagsatzungsaktivitäten nehmen enorm zu, seitdem mit 1415 die ersten gemeinen Herrschaften im Besitz der Eidgenossen sind. Die Ursache dafür liegt einfach darin, dass man sich eben entscheidet, diese Erwerbungen oder Eroberungen kollektiv zu regieren und zu verwalten. Man teilt sie nicht auf, sondern man behält sie. Deswegen gemeine Herrschaften, es sind Gemeingüter, die also allen Beteiligten gehören. Und das zwingt zur Kooperation. Es gibt einfach eine Reihe von Dingen, die man erledigen muss, die man klären muss, die man beurteilen muss. Die eidgenössischen Orte sind in den gemeinen Herrschaften Obrigkeit, Landesherren. Und das zwingt dazu, gewisse Dinge regelmäßig zu klären. Jährlich muss die Rechnung des Landvogts abgenommen werden, damit die Orte wissen, was sie ausgeben, was sie einnehmen, denn die Einnahmen werden dann auch unter die Beteiligten verteilt. Dann gibt es aus den gemeinen Herrschaften Anliegen der Untertanen, Beschwerden, Supplikationen, Klagen, die muss man beurteilen, die muss man entscheiden. Dann können die Untertanen aus den gemeinen Herrschaften gegen Gerichtsurteile der Landvögte appellieren. Und das geschieht vor der Tagsatzung bzw. vor den an der Mitherrschaft beteiligten Orten. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Geschäften, von Angelegenheiten, die erledigt werden müssen und die sich nicht aufschieben lassen, wenn man als Obrigkeit plausibel und respektiert bleiben will. Und interessanterweise dauert das eigentlich trotz der Glaubensspaltung ins 16., 17. Jahrhundert hinein fort. Andreas Würgler, der ja auch die Sitzungsintensität der Tagsatzung untersucht hat, also wie häufig treffen sich die Orte zu Tagsatzungen, stellt eigentlich fest, dass die Glaubensspaltung die Orte nicht davon abhält, sich für gewisse Dinge eben weiterhin treffen zu müssen, insbesondere für die sogenannte Jahrrechnungstagsatzung, also dort, wo eben die Landvögte aus den verschiedenen gemeinen Herrschaften ihre Rechnungen ablegen. Das heißt, diese Kohäsion entsteht, oder diese kohäsive Wirkung hat sehr viel damit zu tun, dass man gemeinsamen Besitz hat, gemeinsames Vermögen, und das hat eben durchaus eine gemeinschaftsbildende Wirkung. Auch wenn in der Hinsicht noch einmal auch hier so die zentrifugalen Tendenzen auch nicht zu übersehen sind. Andreas Würgler hat mit Blick auf die Tagsatzung eben auch stark gemacht, dass nach der Reformation die Anzahl der Sitzungen in getrennten konfessionellen Konferenzen stark zunimmt. Das heißt, die gemeineidgenössischen Tagsatzungen, wo alle 13 Orte und ausgewählte Zugewandte in einem Saal zusammenkommen, in Baden, später in Frauenfeld, das geht stark zurück zugunsten der sogenannten evangelischen oder katholischen Konferenz. Da treffen sich dann jeweils die Orte des jeweiligen Glaubensstandes in Aarau oder in Luzern und beraten dort die innereidgenössischen Angelegenheiten vor oder überhaupt einfach auch nur diejenigen, die sie betreffen, unter Ausschluss jeweils der Orte der anderen Konfession.
André Hollenstein, vielen Dank für das Gespräch.